Hi, hier ist Nadine von krachfink.de mit Folge Nummer 4 vom krachfink.de Podcast. Heute mit René, dem Sänger und Gitarristen der deutschen Reggae-Punk-Band Tequila and the Sunrise Gang. Wir haben über das aktuelle Album Home gesprochen, über die positive Einstellung der Band, das Festival Jamel Rock den Förster, die Vorliebe der Band für Coverversionen und eine lustige Begebenheit als Support der Beatsteaks. Viel Spaß! Lieber René, kannst du dich daran erinnern, wenn du zum letzten Mal Tränen gelacht hast?
Nee, tatsächlich nicht. Traurig, oder? Ja, was für ein trauriger Einstieg.
Wir haben wirklich ein bisschen, ich dachte, jetzt kommt eine Hammerknaller-Geschichte gleich so. Ja, klar, gestern bin ich totgelacht.
Also totgelacht, ja, das ist nicht so lange her. Aber wirklich Tränen gelacht, dass ich wirklich so diesen Moment hatte, wo man dachte, okay, wenn ich jetzt noch 10 Sekunden weiter lache, dann explodiere ich. Das ist tatsächlich schon eine ganze Zeit her.
Okay, aber Lachen ist bei dir angesagt. Also du bist jemand, der viel lacht,
ja,
oder?
Ja, total, absolut.
Du hast nämlich eine extrem positive Ausstrahlung und das verbinde ich immer mit, ich weiß auch nicht, es gibt so Leute, die sieht man und denkt man, ach, der ist bestimmt oft fröhlich irgendwie so. Der hat wahrscheinlich immer gute Stimmung, wenn der kommt, ne?
Ja, doch, würde ich tendenziell schon, kann man mir, glaube ich, ganz gut zuschreiben, ja.
Ich stelle dich mal kurz vor, wie eben angekündigt, damit alle Leute, die jetzt gar nicht wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, so mal grob einschätzen können, was du denn so machst und warum du jetzt hier in diesem Podcast bist. Also du heißt René Unger. Mhm. Das könnte schon mal der erste Stolperstein sein, weil René ist ja auch so ein Name. Da kann man ja René sagen, René und so, aber René Unger. Du bist Gitarrist und Sänger bei der Band Tequila and the Sunrise Gang. Wenn ich richtig mitgerechnet habe, dann habt ihr jetzt 7 Alben veröffentlicht.
Ja, das kann gut sein.
Ihr seid 8 Leute in der Band aus dem Raum Kiel und euch gibt es schon seit 2001.
Ja.
Das ist eine ganz schön lange Zeit.
Alter Mann.
Ja, ne? Das ist wirklich eine richtig lange Zeit. Ja. Wie bist du denn überhaupt generell zur Musik gekommen? Das interessiert mich immer ganz doll, wenn ich mit Musikern spreche.
Ja, also bevor ich antworte, sage ich auch erstmal Hallo an alle lieben Hörer, die das jetzt sich gerade anhören und auch regelmäßig hören. Ich freue mich auch sehr, hier heute ein Teil dieser Sendung sein zu dürfen. Ich bin zur Musik gekommen, ich würde sagen, wenn man so richtig weit ausholt, durch meinen Vater. Mein Vater ist Musiker bis heute, hat sein ganzes Leben lang Musik gemacht und ich habe als Kind schon von meinem ersten kleinen Casio-Keyboard, was ich bekommen habe, eher mit den Füßen drauf gestanden als mit den Fingern gespielt, aber von Anfang an irgendwie Musikinstrumente waren bei uns im Haus omnipräsent und das war dann irgendwie relativ klar, dass dann irgendwie angefangen wurde, Gitarre zu lernen und die Bandgründung war dann nur die logische Konsequenz aus dieser Erziehung, möchte ich mal sagen.
Ach, sehr schön. Das heißt, bei euch zu Hause ist auch Hausmusik angesagt und dein Vater ist der größte Fan, wenn du ein Konzert gibst, steht er dabei?
Ja, absolut. Ja, absolut. Also mein Papa hat ein kleines Tonstudio bei sich im Keller eingerichtet, wo wir den Großteil des aktuellen Albums recorded haben. Da kommen wir bestimmt ja später nochmal zu. Mhm. Hat hier so Studioräumlichkeiten, sagen wir mal, für semi-professionelle Musiker, was er einfach so als Hobby betreibt, um den Leuten hier für einen schmalen Taler eine so semi-professionelle CD-Produktion oder Musikproduktion zu ermöglichen. Und das ist schon dann leider oft so, dass wenn er mir dann erzählt, wer so da war und was er gemacht hat, dann heißt es immer. Und dann haben wir noch die Kieler gehört.
Ja. Das heißt, er macht dann Werbung. Ja,
ja, großer Fan, großer Supporter auf jeden Fall.
Und du hast mit Casio-Keyboard angefangen und Gitarre hast du jetzt erwähnt, aber Unterricht brauchtest du dann nicht, so einen klassischen Unterricht? Das hat dann dein Vater gemacht oder wo hast du es spielen gelernt?
Ja, also ich habe tatsächlich Musikunterricht, das Einzige, was ich mal unterrichtstechnisch wirklich gelernt habe, war Trompete. Das habe ich tatsächlich mal von Pike auf gelernt und auch mit Noten lesen. Das ist aber alles längst vergessen. Also ich kriege noch einen Ton aus der Trompete, aber alles, was so Noten angeht, bin ich ganz weit weg davon zu sagen, so spielt man das, gib mal her, ich spiele das mal vom Blatt. Das ist das Einzige, was ich tatsächlich dann mal richtig gelernt habe und Gitarre hingesetzt, ausprobiert und irgendwann mal nachgefragt, ist das was ich hier mache, ist das richtig oder falsch? Und dann gab es immer, nee, das musst du so und so machen Und dann Learning by Doing.
War es deinem Vater wichtig, dass du auch wirklich die Grundlagen kennenlernst? Oder wie hat er dich beeinflusst? Hat er dir Alben vorgespielt? Oder hier, Junge, nimm mal Gitarre, zupf mal ein bisschen.
Nee, gar nicht. Also hat mich nie in diese Musikrichtung gedrückt. Das ist einfach von selber gekommen, weil es einfach einfach so omnipräsent war bei uns. Und mein Bruder, ich habe einen älteren Bruder, der 3 Jahre älter ist, der hat mit 3, 4 Jahren angefangen mit Schlagzeugsticks, die er damals von dem besten Freund meines Vaters geschenkt bekommen hat, auf Pampers-Kartons rumzutrommeln. Auch da gibt's wirklich bahnbrechende Videos. Und auch da wurden wir aber nie von unseren Eltern, also auch meine Mutter hat uns da nie irgendwo hinbewegt, sondern das war da. Und deshalb haben wir es irgendwie aufgesogen. Und dadurch, dass mein Vater Musiker war, waren auch Musikerkollegen da. Und ja, der eine brachte dann mal ein paar Drumsticks mit. Und dann hat hier jemand mal eine alte Orgel ausrangiert. Und ja, ach, die können die Kinder ja haben. Und dann stand auf einmal eine Orgel bei uns im Zimmer. Und also es ist nie so, dass uns gesagt wurde, lern das jetzt. Oder hier ist die Gitarre, probier das mal. Sondern das war dann, wir hatten es einfach da. Und auch die musikalische, ich sag mal, Erziehung sozusagen, die man dann ja durch ein Elternhaus bekommt, also kriegt man ja einfach, egal ob gewollt oder ungewollt, die war bei uns auch so nebenbei. Also bei meinem Vater im Auto liefen, keine Ahnung was, Queen und die Beatles. Und das habe ich natürlich dann inhaliert und schnell für mich festgestellt, dass mir das auch sehr gut gefällt.
Das heißt, du konntest aber sicher sein, dass dein Vater nicht fassungslos sein wird, wenn du sagst, Vater, ich bin jetzt Musiker, sondern dass er dafür ein Verständnis hat.
Oh ja, absolut. Ja, absolut. Also das ist auch so, da ist mein Bruder ein ganz spannendes Beispiel, der lange, lange Zeit Schlagzeug gespielt hat und da so seine musikalische Runde, sag ich mal, gemacht hat und mittlerweile nur noch elektronische Musik produziert, also Hardstyle. produziert und auflegt. Was ein wirklich wilder Wechsel ist und auch immer zu absurden Situationen führt, wenn man sich dann irgendwie über Musik austauscht und ich ihm auch mal was sage, guck mal hier, wir haben eine neue Platte oder hier haben wir einen neuen Song, was sagst du dazu? Und er sich das dann anhört, auch mit einem guten musikalischen Gespür, als Schlagzeuger und sagt, ja, gut oder nicht gut. Gleichzeitig ist es dann schwer, wenn ich dann da so einen 220 bis 260 BPM Hardstyle-Track kriege, der für mich so klingt, als wäre irgendwas kaputt gegangen. Aber ja, da ist ein Austausch relativ schwierig. Aber auch das wird komplett akzeptiert, toleriert und auch supported. Also,
ja, sehr schön. Ist,
ja.
Sehr schön und auch eine schöne Vorstellung, wenn ihr jetzt an Weihnachten zusammensitzt, wie dann dein Bruder hier sein zu einlegt.
Ja, dann meistens halt nur über den Handy-Lautsprecher, das klingt dann noch kaputter. Ja, noch
genau. Wann bist du denn aus dieser, ich sag jetzt mal, ihr hattet ja dann zwangsläufig so eine kleine Hausband, dein Bruder, dein Vater und du zumindest. Wann hast du denn irgendwie so den Drang gehabt, nach draußen zu gehen und die andere zu suchen und wirklich auch eine eigene Band zu haben?
Ich glaube, relativ spät. Mein Bruder ist sozusagen ja dafür schuld oder dran mit Schuld, dass es Tequila gibt. Weil mein Bruder mit einem Teil der damaligen Grundbesetzung von Tequila and Sunrise Gang auch Musik gemacht hat. Und das war so die erste Band, die es hier so bei uns, also ich komme ja aus einer ländlichen Gegend um Kiel rum. Bei uns im Ort gab es eine Band und das war diese Band. Da gab es ja nochmal eine zweite und eine dritte, aber das war es dann auch. Das heißt, das war natürlich auch ein Highlight und hat natürlich auch irgendwie, ja, es war schon cool dann, dass man wusste, ey, der Bruder spielt in der Band. Das hat bestimmt auch irgendwie geprägt. Und diese Band hat sich dann irgendwann aufgelöst. Und einige Mitglieder haben dann aber auch gesagt, ja, irgendwie wollen wir auch was weitermachen. Und irgendwie haben die keinen gefunden, der singt. Und ja, über meinen Bruder war ich so in diesem Freundeskreis so ein bisschen eigentlich eher so das kleine Beiwerk als jüngerer Bruder.
Normal.
Genau, so bei, keine Ahnung, was zwischen 12 und 9 Jahre ist dann schon ein großer Unterschied. So zwischen, keine Ahnung, was 30 und 33 ist der Unterschied dann ein bisschen kleiner. Insofern, aber war ich so das kleine Beiwerk und irgendwann wurde man dann doch ein bisschen älter. Und das ist, also wir haben 2001 haben wir das erste Tequila-Konzert gespielt und 2001 im Frühjahr oder vielleicht lass es Ende 2000 haben wir uns dann gegründet. So, das heißt, relativ spät. Ich habe dann mal in ein, zwei Projekten von befreundeten Leuten mal irgendwie so einen kleinen Gastauftritt gemacht und hier mal auf einem Live-Konzert ein kleines Trompetendings eingebaut. Oder ich habe auch für befreundete Bands hier in dieser kleinen Musikblase, die es hier so gab, mal irgendwie Shirts verkauft und war immer in dieser Szene. Aber tatsächlich dann zu sagen, ey, ich mache jetzt auch mal selber Musik, ich stelle mich mal mit der eigenen Band auf die Bühne, das kam wirklich tatsächlich relativ spät.
Es klang jetzt aber fast so ein bisschen so, als ob du dich nicht aufgedrängt hättest. Aber wie genau war das denn? Hast du dann gesagt, ich könnte auch mal singen, lass mich mal probieren? Oder war dann schon klar, nee, der René, der hat das eigentlich drauf?
Das war schon klar. Also es gab hier, wo ich herkomme, tatsächlich damals ein, was immer so ein bisschen absurd klingt, aber es ist so, es gab hier in diesem kleinen Dörfchen einen so einen zentralen Anlaufpunkt für unsere Generation, nenne ich es mal. Und das war tatsächlich das Jugendhaus der Kirche. Und da hat halt zu der Zeit ein Diakon gearbeitet, der da halt so Kinder- und Jugendarbeit gemacht hat, der einfach unfassbar viel gemacht und unfassbar viel bewegt hat und tatsächlich für eine ganze Generation Anlaufgruppe war, von ich bastel Mama was zum Weihnachten mit der Laubsäge oder Töpfer was, bis hin zu Gitarrenunterricht. Da habe ich dann auch Trompete gelernt. Und da gab es dann zum Beispiel auch einen Gospelchor, der tatsächlich zu dieser Zeit wahnsinnig beliebt war, auch unter jungen Leuten, wo es wirklich eine wahnsinnige Nachfrage gab, weil man da irgendwie durch die Gegend gefahren ist und vielleicht so eine, ja, so kleine Bühnenerfahrung und so gesammelt hat. Und da war ich halt auch und da waren auch andere Gründungsmitglieder von Tequila auch. Das heißt, man kannte sich sowieso auch auf diesem Weg und man wusste auch, ja, okay, also der ist jetzt vielleicht nicht der beste Sänger, aber er kann schon singen und er hat schon ein Gefühl für Musik. So. Und dann kam dann die Idee, ja, dann lass doch mal René fragen, beziehungsweise ich habe dann auch gesagt, ja, ich kann es ja mal probieren und ja, dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass ich vielleicht nicht die schönste Stimme habe und nicht der sicherste Sänger bin, aber vielleicht eine gewisse Eigenständigkeit in der Stimme habe, mit der wir irgendwie alle cool waren und gesagt haben, okay.
Das ist eine sehr interessante Information, dass du sagst, Gospelchor, weil ich habe ja jetzt schon am Anfang ein bisschen drauf angespielt, diese positive Ausstrahlung, das ist natürlich nicht nur bei dir, sondern das ist auch irgendwie so diese ganze Band. Wenn ich mir jetzt euer aktuelles Album Home anschaue und ich lese jetzt die Tracklist durch, da wird einem ja schon ganz warm einfach nur vom Tracklist lesen. Also Take My Hand, Always By My Side, Heart of Gold, Chosen Family, Seize the Day und so. Ne? Also es ist alles sehr, sehr positiv. Seid ihr, würdest du sagen, so grundsätzlich, ihr seid eine Band mit einer positiven Grundeinstellung.
Oh ja, absolut. Also absolut. Wir sind, ich glaube, ich bin noch der größte Pessimist in der Band. Auf musikalischer, bandtechnischer Ebene, genauso wie auch auf privater Ebene, neige ich eher zum Pessimismus. Aber da bin ich, glaube ich, wirklich der. Na, Malte ist vielleicht noch manchmal ein Tick pessimistischer als ich. Aber ja, total. Wir sind eine total positive Band und wir sind eine total harmoniebedürftige Band und fröhlich, witzig. Das ist zumindest auch das, was man das nachsagt. Also wir haben es tatsächlich, kann ich hier stolz sagen, glaube ich, haben wir nie negatives Feedback gekriegt. Also weder von, keine Ahnung was, anderen Bands noch Promotern, Bookern, Clubbesitzern, Tontechnikern haben wir bisher eigentlich immer liebes Feedback gekriegt, dass wir ein netter, freundlicher Haufen sind.
Also die Musik, die ihr macht, die nennt man ja Ska, Reggae, vielleicht noch Dub, Punk. Wenn manche Leute Punk hören, dann denken die, Punk ist immer schlimmes Geschreie und auf jeden Fall gegen das System. Und Insider würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Ska-Reggae ist auf jeden Fall immer lustig. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt Sublime nimmt und vielleicht an Bradley Noble denkt, der ja, also der Sänger von der Band, der an Heroinüberdosis, glaube ich, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, aber ich glaube, der ist an Heroinüberdosis gestorben. Der hat ja auch diese Musikrichtung gemacht, die war aber sehr dunkel gefärbt und der hatte ja ganz offensichtlich Probleme. Also es ist ja nicht so, dass man zwangsläufig sagt, ja, wir machen was Positives und dann Ska-Reggae auf jeden Fall. Also es hätte ja auch eine andere Musikrichtung sein können. Wie bist du oder wie seid ihr als Band überhaupt in diese Richtung, in diese Spielart gekommen?
Ja, tatsächlich über Sublime ist, glaube ich, so der größte Einfluss, der uns in jüngeren Jahren ereilt hat. Also wir sind natürlich so Kinder der 90er, Das heißt, wir haben natürlich auch diese ganze Skatepunk-Welle aus Skandinavien mitgenommen und die natürlich auch aus Amerika kam und ja, keine Ahnung was. Ich glaube, Sublime hat dann nochmal, also das war natürlich alles, das hat uns wahnsinnig beeinflusst und bewegt, also keine Ahnung, Bands wie No Facts, No Use for Name, Lagwagon, Millencolin, das waren alles Bands, die wir inhaliert haben und mit dem Bus nach Kiel gefahren sind, um uns das neue Album zu kaufen. Und gefühlt war es dann bei mir, das kann ich natürlich nur für mich sagen, was Sublime dann diese Band, wo ich dachte, ey, das ist ja nochmal ein Tick anders und das ist ja irgendwie nochmal ein Tick geiler. So diese Mischung aus diesen entspannten, sagen wir mal, ja, Reggae-Grooves, die es dann auf eine Art und Weise sind, aber auch, ja, komm, also es gibt so musikalisch so wahnsinnig feine Unterschiede und ich finde es zum Beispiel eigentlich ganz schlimm, wenn man uns als Ska-Band bezeichnet, weil für mich ist dieser, was du sagtest, dieses, das Bild, das Leute im Kopf haben, wenn sie sagen, es geht um Punk, das finde ich ganz okay. Also das finde ich nicht so schlimm, sozusagen. Aber das Bild, das Leute im Kopf haben, wenn sie an Ska denken, dieses typische Two-Tone-Abgeskänke, Schwarz-Weiß-Karo-Muster, Schlips und Krawatte, das sind wir halt absolut, absolut gar nicht.
Ja.
Und auch die Musik unterscheidet sich. Klar, wir haben eine Offbeat-Gitarre, das muss man schon sagen. Aber zum Beispiel würde ja auch nie jemand Rancid als eine Ska-Band bezeichnen.
Mhm. Stimmt.
So. Und wir sehen uns eher so in diese Richtung. Also wir ordnen uns eher bei einer Band wie Rancid oder Less Than Jake ein, die man auch nicht als Ska unbedingt, sondern da wäre es auch eher Punkband. So, das, deshalb, ich kriege da kommen wir immer so ein bisschen. Ich mag Ska, aber das ist nichts, was ich mir zu Hause wirklich bewusst anhöre. So, das, um jetzt da, jetzt bin ich so ein bisschen ausgeschwoffen. Die Art und Weise, wie Sublime Reggae gespielt haben, ganz besonders was der Schlagzeuger macht, der ja ein komplett anderes Schlagzeug spielt zu der Offbeat-Gitarre, wie es sonst im Reggae üblich ist.
Mhm.
Also beim Reggae gibt es ja diesen Standard-Klassiker, zack, 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 zack. Das ist also dieser Standard-Reggae-Groove, der dann unter jedem Bob Marley-Song ist, mal schneller, mal langsamer, aber der Groove ist im Prinzip immer der gleiche.
Der einen tierisch nervt nach 5 Minuten.
Genau, und das ist ja beim Ska noch schlimmer, weil es immer das gleiche ist. Es geht 10 Minuten lang ein Song und es passiert nichts. Und das, was Sublime draus gemacht haben, also sozusagen diesen Groove, diese Fröhlichkeit, dieses Schöne aus einer Reggae-Gitarre zu nehmen, weil eine Offbeat-Gitarre für mich wirklich was ganz Schönes ist, was ganz Positives ist, wo Leute sofort anfangen zu nicken, und da ein Schlagzeugbeat drunter zu setzen, der nicht nervt und der wahnsinnig groovt, das war für mich so. Weil man erkannte natürlich sowas wie, ja, keine Ahnung, was Peter Tosh und Bob Marley waren natürlich bekannt und das hat man auch gehört, aber als Sublime dann kam, war das bei mir so der Punkt, wo ich dachte, ey, geil, das ist das Tolle aus der Musik, gemischt mit was Tollem, was ich noch gar nicht kenne und dann kommt auch noch Punkrock dazu und das hat mich dann einfach extrem umgekegelt, um es mal so zu sagen.
Und irgendwie auch bis heute nicht erreicht, oder? Also mir würde jetzt spontan vielleicht 2 Bands einfallen, die so ähnlich klingen, aber irgendwie hatten die wirklich was ganz Besonderes.
Absolut, ich glaube, da traut sich auch keiner ran. Also ich glaube, also gefühlt ist das, als würde man versuchen, heutzutage, keine Ahnung was, versuchen Musik zu machen wie Queen oder so. Also das ist so, die stehen irgendwo ganz oben. So, und auch allein schon durch Bradley, der, es gibt da eine ganz schöne Sache, die mich sehr bewegt, kann ich kurz einschmeißen für alle Leute, die sich das mal interessiert. Es gibt ja, nachdem Bradley verstarb, gab es ja noch eine, die Long Beach Dub All Stars. Das waren die beiden Restmitglieder sozusagen von Sublime, die sich dann mit mehreren Musikern aus Long Beach dann zusammengetan haben und 2 wirklich richtig, richtig gute Platten gemacht haben. Und da gibt es einen Song, Wonders of the World heißt der. Nee, da heißt, Moment, komme ich gleich noch drauf. Und da ist es so, dass sie da eine Phrase aus dem Sublime-Song quasi als Übergang in diesem Song einbauen. Mhm. Und diese Phrase wird 4-mal wiederholt. Und 3-mal singt das der Sänger von den Long Beach Dub All-Stars. Und beim 4. Mal wird das Original, was Bradley damals gesungen hat, eingesampelt. Und das ist ein Moment, wo man merkt, was dieser Typ mit seiner Stimme anstellen konnte.
Mhm.
Also eine Phrase aus 5 Worten, die so, das ist so doll, dieser Unterschied. Das kann man sich auf jeden Fall mal anhören.
Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ich liebe das, so detailliert über Musik zu nörden. Ich habe gerade gestern gehört.
Sunny Hours heißt der Song.
Wie heißt der Song? Sunny Hours?
Sunny Hours, ja.
Ich habe gerade gestern gehört, jetzt muss ich auch überlegen, wie der Song hieß, war was von Nirvana. Und zwar war es Territorial Pissings. Und da hat er genau, also im Prinzip, man kann sagen, der Song hat 3 Strophen, jeweils einen Doppelzeiler. Und jede dieser drei Strophen, so kurz gehalten, ist heute noch genauso genial wie damals. Also wo man sich denkt, wie kann man, also weil man fragt sich ja manchmal so zum Beispiel auch bei Nirvana, ja, ist das nicht ein bisschen, dass man so rückblickend Dinge verherrlicht, weil die vielleicht auch in der Jugend passiert sind und so. Aber nee, es gibt, wenn du dir heute die Nirvana-Songs nochmal anhörst und wirklich detailliert darauf achtest, dann wirst du immer ganz genau wissen, warum die damals so viele Leute mitgerissen haben. Und das, was du jetzt erzählt hast, ist ein schönes Beispiel. Ich überlege jetzt nur gerade, es gibt doch noch diese andere Band, Sublime with Rome, oder?
Genau, das ist jetzt die neue, genau. Da ist aber tatsächlich auch mittlerweile, glaube ich, der Original-Schlagzeuger ist dann mittlerweile, glaube ich, ausgestiegen. Und da bin ich so ein bisschen raus. Fand ich auch das erste Album gut, weil es auch smart gemacht war. Es war irgendwie ein 14-Track-Album und man dachte so, wow, da haben die beiden Sublime-Urgestein, also dieses Bass-Schlagzeug-Kombo aus der Sublime-Band sind halt auch vom musikalischen Zusammenspiel einfach der absolute Killer. Das ist so krass, wie gut die zusammenspielen, wie die zusammen grooven, unerreicht. Also in dieser Musikrichtung. Und da dachte man, wow, die neuen Gitarristen und der spielt auch gut Gitarre und der singt auch gut. Und dann haben sie auch, die ersten 4-5 Songs sind richtig, richtig geil. Und dann hat man gemerkt, haben sie es so ein bisschen so aufgebaut, dass die erste Hälfte des Albums so ein bisschen mehr in diese Sublime-Richtung geht. Und dann zum Ende her wird so ein bisschen das, was Rome dann machen will. Mhm. Was auch absolut gut ist und auch seine, ich sag mal, ganz von oben herab betrachtet Daseinsberechtigung hat. Mich aber nicht mehr so catcht, weil es mir dann auch zu poppig wurde. Und zu belanglos leider ein Stück weit. Und dann war das zweite Album, war dann nur noch gefüllt mit solchen Songs. Und ja, wenn man ihn dann als Person auch noch in den sozialen Netzwerken, oder ich bin ihm da eine Zeit lang gefolgt und bin da einfach nicht so cool mit dem, was, also es ist, glaube ich, nicht mein Typ Mensch. So, und da kann ich dann auch, oder klinke ich dann auch aus und sage, okay, cool, danke, erste Platte, die ersten 5 Songs, gut, danke für den Rest, aber gerne ohne mich weiter.
Ich versuche mal so ein bisschen den Bogen zu kriegen von der Band jetzt zu eurem Album. Weil es hörte sich jetzt vielleicht ein bisschen so an, als ob die jetzt, weil er, wie gesagt, alles andere als glücklich und irgendwie frei war, als ob die jetzt sehr depressive, traurige Texte hätten und gehabt hätten und ihr jetzt, keine Ahnung, nur über Friede, Freude, Eierkuchen singt. So ist es ja aber nicht. Das Schöne an eurer Musik ist ja, dass man sie eigentlich grundsätzlich annehmen kann als was Positives. Du kannst damit eine gute Zeit haben, selbst wenn du die Texte verstehst. Kannst du so, wenn du möchtest, ein bisschen drüber weghören. Wenn du aber wirklich zuhörst, habt ihr richtig schöne, interessante Geschichten. Und ich würde fast sagen, auch jetzt, wie du eben gesagt hast, so ein bisschen von oben herab, fast das rundeste Album eurer Bandgeschichte jetzt gemacht. Wenn man jetzt an zum Beispiel I'll Be Gone denkt, das ist ja eigentlich auch nur ein oberflächlich positiver Song, da geht es um Tod, oder?
I'll Be Gone ist, es geht nicht direkt um Tod. Also ja, doch auf eine Art und Weise, bestimmt auch. I'll Be Gone ist ein Brief, der geschrieben wird, in dem der Schreiber sich quasi dem Leser oder der Leserin im Prinzip erzählt, dass es Zeit ist, dass die Wege sich trennen, dass man unterschiedliche Wege gehen muss, dass es so, wie man es jetzt die letzte Zeit versucht hat, nicht funktioniert, dass viel schief gelaufen ist, man soll nicht aufeinander böse sein, aber so wie es jetzt gerade läuft, funktioniert es nicht. Und in der letzten Zeile löst sich dann auf, dass der Brief von Mutter Erde an die Erdenbewohner geschrieben wird. So, dass die Mutter Erde uns im Prinzip einmal per Briefform sagt, lass uns nicht böse aufeinander sein, aber so wie wir es gerade machen, funktioniert es nicht. Ich bin mal weg.
Mhm. So, und da, selbst das ist ja sehr, sehr positiv, weil wahrscheinlich in der Realität wäre es so, dass die Erde überleben würde und wir Menschen diejenigen wären, die als erstes Tschüss sagen können.
Ja, absolut, ja.
Wie gehst du denn vor, wenn du einen Text schreibst? Hast du ein Hauptthema, über das du schreiben möchtest, oder lässt du dich treiben?
Beides ein bisschen. Also ich muss dazu ganz kurz ausholen. Und zwar habe ich das bei diesem Album so gemacht, dass wir zuerst die Musik geschrieben haben und ich dann alle Texte und auch, ich würde sagen, 80% der ganzen Melodien erst im Studio geschrieben habe. Normalerweise haben wir Songs immer so geschrieben, dass meistens ich mit einer Akustikgitarre zu Hause irgendwie eine Textphrase, eine Melodie, was auch immer, irgendwie vor mich hingedüdelt habe, das wird in den Proberaum gebracht hat und wir das als Band quasi zu einem Song zusammengesetzt haben. Und Das haben wir jetzt auch gemacht, aber eher basierend auf, ich sage mal, sowas wie einer Bläsermelodie oder einem Songaufbau. Also Kick It zum Beispiel, Song Nummer 7, basierte tatsächlich, ist komplett entstanden aus diesem Anfang mit diesem Schlagzeug-Groove, wo immer wieder diese Instrumentalschläge eingebaut werden. Du, dicke, 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 du. So, das war die Basis. Damit kamen wir im Proberaum und gesagt, ey, das finde ich irgendwie cool, lass uns da mal drauf rumbauen. Und dann haben wir vom Anfang bis Ende sozusagen diesen Song zusammengestrickt. Und als das erst fertig war, haben wir den aufgenommen. Und ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, okay, was singe ich da drüber? Dann geht es mit dem Thema so ein bisschen Hand in Hand, dass ich zum einen denke, ich habe Themen im Kopf, bevor wir ein Album aufnehmen, wo ich sage, das möchte ich auf jeden Fall auf diesem Album behandeln, Geschichten, die ich auf jeden Fall erzählen will. Und gleichzeitig funktioniert es dann manchmal auch nicht, weil man nicht jedem Song jede Geschichte irgendwie aufzwängen kann. Und dann ist es schon so ein bisschen so, dass man sich den Song anhört und denkt, ja, ich sag mal so, das ist jetzt meine Auswahl an Themen, die ich erzählen möchte. Passt davon irgendwas? Und wenn nicht, zu sagen, okay, was würde dieser Song dann, oder was, ja, was höre ich in dem Song? Was möchte er mitteilen sozusagen inhaltlich? Und so ist das dann so eine kleine Mischung sozusagen.
Denkst du, du wirst das zukünftig beibehalten? Weil jetzt gerade bei Kick It, was du jetzt eben auch so schön vorgezoomt hast, da habe ich auch sofort, da fällt einem sofort ja sowas wie Kick It ein. Also das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, wenn man sich von der Musik ein bisschen inspirieren lässt.
Ah ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das werde ich auf jeden Fall so weitermachen. Es hat mir sehr gut gefallen. Es hat mir eine wahnsinnige Leichtigkeit, es ist ja vielleicht doch Leichtigkeit gegeben, auch für mich mit den Songs mehr zu identifizieren vielleicht. Das ist auch schwer zu beschreiben. Ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben. Also es hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht sozusagen, das so vorzugehen, und ich habe mich viel mehr ausleben können. Also es ist auch so in der Strophe von Kick It zum Beispiel, da gab es 6, 7, 8 Varianten der Melodie. So, und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich mit diesem Song zu beschäftigen, mich hinzusetzen, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und zu sagen, hier ist der Beat, das sind die Akkorde, ich nehme einfach das Mikrofon in die Hand und dann singe ich irgendwas. Und ich mache es gerne so, dass ich in Quenglisch singe. Das heißt, es läuft dieser Song und ich singe einfach irgendwelche Worte. Mhm. Egal, ob es auf Sinn oder Verstand macht. Einfach nur, um ein Gefühl zu kriegen, so was will aus mir raus. Und so zum Beispiel ist auch Kick It gekommen. Also Kick It, diese Phrase Kick It kam tatsächlich einfach, die kam einfach aus mir raus, ohne dass ich mir da groß Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe mit dem Mikrofon im Studio gestanden und habe rumgequenglischt und dann kam an diesem einen Part kam Kick It raus. Ja. Passte dann soweit ganz gut.
Und auch das ist ja kein Gute-Laune-Song, sondern ein Song, in dem ihr, ja, wahrscheinlich der deutlichste Song, in dem ihr eigentlich Stellung bezieht. Ja. Da geht es ja darum, einfach mal im richtigen Moment gegen rechte Spacken oder generell gegen Leute, die meinen, dass irgendwie Hass zu verbreiten eine gute Idee wäre, einfach mal Mut aufzumachen, oder?
Absolut, absolut, ja. Das ist uns natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema und gerade auch, also was heißt gerade auch, aber auch durch die enge Verbindung zu den Lohmeyers kriegen wir da vielleicht auch nochmal auf einem anderen Level was mit. Und ja, das ist ein riesen wichtiges Thema. Da freuen wir uns sehr, dass wir unsere Plattform, die sich da als Band für uns bietet, nutzen können, um jeden, den wir erreichen, genau diese Frage mal in den Kopf zu werfen und zu sagen, ey, das, oder diese Aussage zu Themen zu sagen, das ist nicht zu tolerieren in keiner Art und Weise. Und ja, es ist funktioniert nicht, wenn man sich wegdreht und sagt, ach ja, soll sich jemand anders drum kümmern. Das funktioniert einfach nicht.
Du hast jetzt gerade die Lohmeyers erwähnt, muss man vielleicht auch kurz erklären. Die Lohmeyers ist ein Ehepaar aus Jamel, die ein Festival organisieren, das heißt Jamel Rock den Förster. Seit 2013 tretet ihr da jährlich auf. Mhm. Vielleicht kannst du mal kurz aus deiner Sicht erklären oder erzählen, warum du findest, dass dieses Festival wichtig ist und vielleicht auch, was die Besonderheit an diesem Festival ist. Es ist ja kein normales Festival. Jamel ist ja nicht, keine Ahnung, vergleichbar mit Southside oder Rock am Ring.
Nee, gar nicht. Also Jamel ist ein kleines Dörfchen in Mecklenburg-Vorpommern, ungefähr so 200 Kilometer von Kiel weg, ich glaube 100 oder 180, irgendwie sowas. Hat die genaue Einwohnerzahl kann ich nicht sagen, aber es sind, ach, lass es 200 sein, vielleicht. Mhm. Und da ist das großartige Ehepaar der Lohmeyers vor langer Zeit hingezogen. Sie haben sich da ein wunderschönes altes Fachwerkhaus gekauft mit einem wunderschönen großen Garten dazu und haben festgestellt, dass Jamel ein komplettes, muss man einfach so sagen, ein Nazi-Dorf ist. In der Mitte des Dorfes steht ein Wegweiser, der nach Braunau am Inn zeigt und die Distanz dahin anbietet. Und das ist eine bekannte Leute aus aus der rechtsradikalen Szene da einfach zu Hause sind und diesen Ort auch verwalten sozusagen. Und als die beiden kamen, waren sie nicht willkommen, muss man so sagen. Und es wurde vieles, vieles, vieles getan, um sie wieder loszuwerden sozusagen, weil die rechte Gemeinde sich natürlich von den beiden gestört gefühlt hat in ihrer Trautheit. Und ja, da ist wirklich viel, viel Scheiße passiert. Das kann man nicht verschönigen. Kann man, sagt man das?
Schönreden,
und
ja.
Dann ging es... Huh?
Schönreden kann man sagen, aber verschönigen
ja,
kann
genau.
Man auch sagen. Man weiß ja, was gemeint ist.
Ja, genau. Und dann kam es irgendwann dann bei den beiden der Gedanke zu sagen, ey, wenn, dann richtig, und dann machen wir hier richtig laut. Und seitdem gibt es halt das Jamrock, den Försterfestival, was halt einmal im Jahr beim Ehepaar Lohmeier direkt im Garten stattfindet. Und wir sind irgendwann mal dazu gekommen, weil uns jemand, der mit den Lohmeiers eng in Kontakt war, in Hamburg gesehen hat und uns gut fand und das an Horst und Birgit weitergegeben hat und gesagt hat, ey, das ist eine geile Band, die kommen hier auch gar nicht so weit weg, fragt die doch mal für euer Festival. Und als wir die Anfrage bekamen von Horst in einer lieben Mail, da waren wir erstmal so ein bisschen so, ja, also wir sind ja tendenziell für alles zu haben, gucken wir mal. Und waren dann irgendwie gar nicht so safe, als wir dann die Recherche gestartet haben, was es dann, um was es sich da handelt. Und die Geschichte, so wie ich sie gerade erzählt habe, war da auch noch gar nicht so richtig publik irgendwie. Und das hieß dann nur Jamrock, den Förster-Festival für Demokratie und Toleranz. Und haben gedacht, okay, das ist, klingt auf jeden Fall erstmal alles sehr gut. Und sind da hingefahren und haben da dann einen, den ersten Auftritt absurd. Da sind wir wirklich empfangen worden am Dorfeingang von den Dorfbewohnern, die dann mit Schäferhunden und altdeutschen Trachten im Garten standen. Und dann gab es auch eine Gegenveranstaltung da auf dem Hof gegenüber sozusagen. Und das war eine ganz, ganz unangenehme Atmosphäre, wo man wirklich dann wusste, okay, hier steht das normal, also wir als, ich sage, nenn uns mal normal denkende Menschen,
ja, bitte,
die hier für die gute Sache auf die Bühne gehen, und gegenüber steht das Feindbild, wenn man es dann auch so radikal sagen will. Das war eine ganz komische Situation. Wir waren sehr froh, dass wir hingefahren sind und haben uns sofort mit Horst und Birgit einfach auch ganz großartig verstanden, weil es zwei wahnsinnig tolle Menschen sind. Und ja, diese Freundschaft hält bis heute an, und man hat auch auf der privaten Ebene einen engen Draht, und wir dürfen als einzige Band ich glaube 8 Jahren jetzt oder so, da regelmäßig auftreten. Und dann kam natürlich der große Knall, als dann die Toten Hosen irgendwann von diesem Festival erfahren haben und spontan da einen Auftritt gespielt haben. Und ja, seitdem das da natürlich dann mit Starbesetzung über die Bühne geht. Und ja, es spielen, glaube ich, immer so 10 Bands, davon kennt man 9, und die 10 sind wir.
Wobei man ja sagen muss, da geht es ja nicht um Erweiterung oder um irgendwie Kohle machen für die Lohmeiers, sondern da geht es darum, wirklich dagegen zu stehen, gegen diese absurde, ja, es ist ja schon eine Art von Gemeinschaft, aber gegen diese absurde Realität, die man da vorfindet. Das kann ja jeder irgendwie sich im Internet mal anschauen. Du hast jetzt so grob angedeutet mit dem Wegweiser zum Geburtsort von Adolf Hitler plus andere lustige Sachen, die da haben, wie irgendwelche Wehrtürme, und braucht man jetzt eigentlich gar nicht im Detail aufzuzählen, aber dieses Überraschtsein, also da bekommt dieser Hass dann plötzlich ein Gesicht, das irgendwie so krass ist, dass man sich das gar nicht vorstellen konnte, dass es wirklich sowas gibt, ne?
Ja, also es war auch einfach so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war unangenehm, es war wahnsinnig unangenehm. Also es war nicht, dass man Angst hatte und dachte, oh, ich habe jetzt hier Angst um mein Leben oder sonst was, aber es war einfach so absurd, unangenehm, beklemmt, ja, irgendwie. Ja, und dann in dem Moment, wo wir dann auf dem Hof ankamen, war es dann schön sozusagen. Also, dass man wusste, man unterstützt hier wirklich fantastische Menschen. Und ja, ist natürlich auch eine ganz andere Community, sag ich's mal, auf einem Festival, das jetzt wirklich so extrem sich positioniert und so extrem an vorderster Stelle steht, um etwas zu symbolisieren, um gegen etwas zu sein sozusagen, oder für etwas zu sein, je nachdem, wie man es dreht. Und das merkt man auch dann im Umgang aller Menschen, die da vor Ort sind. Also sei es hinter der Bühne, auf der Bühne und vor der Bühne, ist es ein anderer Zusammenhalt oder ein anderes Gefühl. Also ich will jetzt damit gar keine anderen Festivals schlecht machen oder da das Gefühl schmälern, aber ist es nochmal gefühlt, ja, ist nochmal was anderes.
Vielleicht ist es auch eine ganz gute Überleitung zu dem Song Chosen Family, den ihr geschrieben habt und der auf eurem neuen Album Home drauf ist. Weil das, was du jetzt eben beschrieben hast, dieses besondere Gefühl, wenn du auf einem Konzert bist oder einem Festival und du weißt, hier sind Gleichgesinnte, hier sind Leute, die, ich sag jetzt mal, in den Grundwerten hoffentlich mit einem übereinstimmen. Und das ist eigentlich was, was man ja, wenn man jetzt normal draußen in der Gesellschaft rumläuft, dann ist ja die Chance, dass da jemand dabei ist, der vielleicht nicht so auf deiner Wellenlänge ist, ist ja schon relativ groß, ne? Wenn du jetzt in einem Einkaufszentrum oder sowas bist. Wie sieht es denn innerhalb der Band aus? Seid ihr richtige Freunde? Ist das ein Teil deiner selbstgewählten Familie oder seid ihr einfach Bandmitglieder, die sich gut verstehen?
Nee, das würde ich schon, also ich würde uns schon absolut als eine Familie bezeichnen. Also es ist natürlich so, dass wir in 20 Jahren Band bestehen, natürlich nicht mehr zu 100% die gleiche Besetzung sind, wie wir es am Tag 1 waren. Das bleibt natürlich nicht aus, gerade bei so einer großen Band, die wir dann sind, dass da Leute aus beruflichen, privaten Dingen einfach mal sagen, es funktioniert nicht mehr. Das ist ganz normal. So, dass da machen wir auch kein Geheimnis draus. Aber ich glaube, also das ist schon so, dass die Philosophie, die wir fahren zum Musik machen und zum Miteinander Musik machen, da auch einfach die Basis, das ist auch sehr schwer zu beschreiben, wir würden nie irgendwen in die Band aufnehmen oder in diesen Kreis der Band aufnehmen, aufgrund seiner, sagen wir mal, musikalischen Leistung. Also wenn es jetzt, keine Ahnung was, ich hätte keine Lust mehr und dann, ja gut, das ist ein schlechtes Beispiel, wir bräuchten einen neuen Gitarristen, weil der andere hat, keine Ahnung was, keinen Bock mehr und wir müssten uns im Prinzip entscheiden zwischen einem Gitarristen, der beste Gitarrist der Welt ist und der andere, der nur ein halb guter Gitarrist ist, aber dafür ein geiler Typ, würden wir immer den geilen Typen nehmen. Weißt du, was ich meine? Also ja. Das Persönliche steht ganz doll im Vordergrund bei uns. Damit sagst du
aber auch, dass eure Band nur aus geilen Typen besteht, ne?
Ja, das würde ich auch, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Und das, was man dann im Laufe der Zeit miteinander erlebt, so viele Situationen, schön, keine Ahnung was, witzig, traurig, wenn Leute irgendwie private Sachen, die da natürlich auch nicht außen vor bleiben, über die man dann im Tourbus spricht, wo man sich gegenseitig unterstützt bei Problemen, bei Fragen, bei Sorgen und gleichzeitig irgendwie unfassbar viel Spaß miteinander hat und unglaublich viel Blödsinn miteinander macht. Ich glaube, eine Band, die nach 20 Jahren Musik machen, nicht sagen kann, sie ist eine zweite Familie, die macht irgendwas ganz doll verkehrt und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Spaß dran haben. Also es ist ja, so viel Spaß es macht, es ist ja trotzdem auch viel Zeit und viel Energie und auch viel an, ich sag mal, Opferbereitschaft, die man einfach aufbringen muss, um so eine Band zu betreiben und um auf Tour gehen zu können und um im Sommer jedes Festival, was einem angeboten wird, mitzunehmen. Dafür muss man andere Sachen hinten runterfallen lassen und das kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute das machen würden, wenn es dann in Anführungsstrichen nur um die Musik ginge, sondern das ist ja das alles, dieses große Ganze, beieinander sein, zusammen sein, als Gruppe in den Tourbus zu steigen und zu sagen, ey, wir haben jetzt 2 Tage Festival vor uns, wie lustig, auf geht's.
Festivals und Live-Spielen ist ja die eine Sache, das stelle ich mir als eine der schönsten Disziplinen vor, wenn man in einer Band ist, wenn man wirklich alles drauf hat und sagt, so, und jetzt fahren wir los und jetzt haben wir Spaß. Aber wie sieht es denn aus, gerade jetzt, wenn ihr 8 Leute seid, bei so einer Albumerstellung? Gibt es da viel Faustkämpfe? Redet ihr viel drüber? Ihr müsst euch ja irgendwie einigen. Ihr seid jetzt auch noch unterschiedliche Altersklassen, was jetzt auch nicht in jeder Band so ist. Da hat man ja auch unterschiedliche Vorstellungen von dem, was man machen möchte.
Ja, da gibt es eine lange und eine kurze Antwort drauf. Welche möchtest du?
Die lange bitte.
Okay, also grundsätzlich haben wir uns da, sag ich mal, etwas erarbeitet. Das ist spannend zu sehen, wenn man dann auf seine Bandgeschichte zurückblickt, auf alte Alben zurückblickt, da mal reinhört und denkt, wow, das würde ich heute alles komplett anders machen. Das geht, glaube ich, jedem Musiker so. Und wir haben es tatsächlich geschafft, in dieser langen Zeit, in der wir zusammen Musik machen, da einfach einen so guten Dialog zu bekommen und ein so großes Vertrauen gegenseitig, zu wissen, wo wir hinwollen, wie es klingen soll, was passieren soll, dass es da nicht mehr zu vielen Reibereien gibt. Man muss dazu sagen, bin auch schon jemand, aber gleichzeitig, der auch oft das letzte Wort hat. Bin meist derjenige, der den Song schreibt, den Song mitbringt und glaube ich auch schon in dem Moment, wo es nur eine Akkordfolge auf der Gitarre gibt, am klarsten das Bild im Kopf habe, wie es irgendwann mal klingen soll. Und bin auch als Sänger und Gitarrist dann bei den Aufnahmen überall involviert. Also ich bin vom ersten Ton des Schlagzeugs bis zum letzten Ton der Background-Vocals bin ich bei jeder Aufnahmesession, wenn es dann geht, mit dabei und bin schon im Endeffekt so ein bisschen, genieße da das große Vertrauen meiner lieben Bandkollegen, dass ich da das letzte Wort haben darf und sagen kann, ey, ja, das können wir so machen und das passt nicht so schön und das klingt irgendwie komisch. Klar wird da mal diskutiert und es kommen unterschiedliche Geschmäcker zutage, aber ich glaube, durch die Resonanz, die wir dann großartigerweise von Hörerinnen und Hörern bekommen, habe ich mir da, glaube ich, in den letzten Jahren von meinen Bandkollegen da ein Vertrauen erarbeitet, dass sie sagen, ja, du hast ja bisher immer ein ganz gutes Händchen gehabt, was sowas angeht, dann laufen wir mal in deine Richtung.
Ich finde es auch vollkommen normal, gerade, also jetzt nicht nur, weil ihr 8 Leute seid. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es jetzt eine Band gibt mit, keine Ahnung, Standardbesetzung, 4 Leute, 5 Leute, wo wirklich jeder sich zu 100% in alles einbringt. Ich denke, es wird immer den einen geben, der sagt, ja, ja, mach mal, Hauptsache Bier ist kalt. Und immer den einen, der vielleicht, keine Ahnung, Wert aufs Artwork legt oder sowas. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, solange, also jeder, keine Ahnung, jeder hat ja auch andere Dinge zu tun. Mal hat der eine vielleicht mehr Zeit, der einen liegt vielleicht mehr das Gestalterische, dem anderen liegen vielleicht Songenden oder so. Finde ich auch immer ganz wichtig, dass ein Song richtig endet. Finde ich immer ganz schlimm, wenn die so leise gestellt werden. Und von daher ist es, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung, wenn die dir vertrauen und sagen, ja, ja, mach mal.
Ja, das ist, glaube ich, da haben wir eine ganz gute Basis erarbeitet. Aber auch das, das muss man lernen. Und ich durfte in letzter Zeit viele, viele Podcasts machen und mit vielen Menschen sprechen über unser Album und so. Und ich habe immer, wenn es um dieses Thema ging, versucht, ich nenne es jetzt mal salopp, die jüngere Generation, die hoffentlich sich in den Proberaum stellt und anfängt, zusammen Musik zu machen, immer den Tipp mit auf den Zivil zu geben, packt euer Ego ein bisschen weiter nach hinten. Eine Band zu machen ist immer mit Kompromissen verbunden. Und je kompromissbereiter man irgendwo auf eine Art und Weise ist und je besser man miteinander sprechen kann und je besser man sich nicht direkt angegriffen fühlt, wenn jemand sagt, ey, dein Gitarrenriff finde ich da nicht so cool, dann bringt es nichts, irgendwie die Gitarre wegzuschmeißen und aus dem Raum zu stürmen, sondern muss man sagen, ja, okay, schade, aber warum? Also das ist das Wichtigste beim Songwriting, dass man Dialog führen kann untereinander, ohne dass man sich angegriffen fühlt oder beleidigt wird.
Auf dem ersten Album der Beatsteaks gibt es so einen Mitschnitt von einem Gespräch zwischen Arnim und Peter. Weiß nicht, ob du das kennst. Da geht es irgendwie drum, ich glaube, Peter wirft Arnim vor, dass er ihn böse angeguckt hat. Und dann diskutieren die da so, wie man das eben so am Anfang der Band macht. Nee, ich habe dich nicht böse angeguckt. Doch, nee, das kam jetzt wahrscheinlich bei dir so an. Also die, wirklich genau, was du eben beschrieben hast, wenn man so am Anfang der Band ist und so Unsicherheiten kommen. Absolut. Also das, deshalb auch so mein Stichwort Faustkampf. Also ich glaube, das ist, auch das ist normal, ne? Dass man ganz am Anfang.
Absolut, ey. Ich glaube, das war auch, also ich bin da auch, ich spuck jetzt hier die großen Töne. Und ich war, als das mit Tequila startete, wahrscheinlich das Schlimmste von dem. Und mit einem Ego oder mit Ego-Problemen wahrscheinlich dann eher ausgestattet. Und sobald mich irgendjemand kritisiert hat, bin ich ausgerastet und habe gesagt, ey, was ist denn dein Problem? Aber das muss man lernen, ja, das muss man lernen und man darf es alles nicht so ernst nehmen. Und aber ja, da hat man nach 20 Jahren Bänderfahrung natürlich gut reden.
Ja, genau, aber das, so ist es eben im Leben. Ja. Ich habe mir auch das Artwork richtig angeschaut, das mir sehr gut gefällt. Da ist quasi zu sehen ein Herz mit Meereswellen drin und hinten eine Skyline, würde ich sagen. Welche, ist das eine bestimmte Skyline wirklich von einer Stadt oder steht es symbolisch für Hoch?
Nee, das ist eine Stadt schon, ja. Das ist Kiel.
Deine Heimatstadt.
Das ist unsere Heimatstadt. Die große Stadt in der Nähe sozusagen. Die kleine Heimatstadt, die Originalheimatstadt hat keine Skyline. Da hätten wir nichts drauf machen müssen. Nee, also wir kommen halt alle so bummelig 20 Kilometer um Kiel rum und sind dann alle in der Jugend nach Kiel gegangen. Und ja, deshalb ist Kiel die Heimatstadt auf jeden Fall.
Das heißt, Kiel ist auch, oder deine Heimatstadt ist auch das, was du mit Home verbindest? Oder ist das jetzt irgendwas, keine Ahnung, ein Gefühl, das du in deinem Herzen trägst? Oder
ja, genau, deshalb, das ist so, dieses Cover-Konstrukt mit dem Titel, das ist so das große Ganze. Also das Wort Home steht in dem Fall dann nicht für die Heimat. Na klar ist es ist es in dem Fall jetzt auch visualisiert durch die Skyline von Kiel, die Heimat. Gleichzeitig ist das Herz drinne, wo man sagt, home is where your heart is. Eine Heimat im Prinzip nie an einen Ort gebunden sein muss. Gleichzeitig ist es für uns ein bisschen home, weil wir uns auf dem Album musikalisch so ein bisschen mehr in unsere in das, was wir mit Tequila zum Anfang gemacht haben, musikalisch wieder ein bisschen zurückdrehen, sozusagen. Und dann ist es Home, weil wir das Album halt einfach auch zu Hause aufgenommen haben. Also wir haben in dem Fall kein Studio gemietet und haben uns da irgendwie für 2 Wochen eingeschlossen, sondern wir haben ein mobiles Studio beauftragt und haben ja, wie gesagt, den Großteil bei meinem Papa im Keller aufgenommen. So, und deshalb ist so dieses Home, bezieht sich in dem Fall auf viele, viele Aspekte, die auf diesem Album zusammenkommen. Und
hatte dein Vater dann auch Einfluss auf das Album, wenn es schon bei ihm
zu
Hause...
Nee.
Ja, ich kann mir so, Väter also, sind doch manchmal so, hier, dreh mal ein bisschen hoch, Junge, hier, Gitarre ein bisschen lauter. So.
Nee, ja, also natürlich hat er natürlich eine wahnsinnige Erfahrung, ist aber, glaube ich, nicht so in der Musik, nicht so ganz zu Hause. Würde sich das auch, glaube ich, gar nicht, das ist, glaube ich, nicht so seins. Ich kann natürlich da dankend erwähnen, es gibt in dem Song Heart of Gold gibt es einen kleinen... wie nennt man sowas denn? 4-Klang, den ich singe, der kurz bevor es in den Refrain geht, wo immer Heart of Gold, Heart of Gold, Heart of Gold, ein 4-Klang sich zusammensetzt. Und da ist tatsächlich, habe ich lange dran rumgefeilt, welche Töne ich da singen muss. Und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, sag du doch mal was dazu. Und dann hat er mir gesagt, sing mal das, das, das und das. Und dann habe ich kurz gesagt, nee, das wird doch gar nichts. Und dann klang es aber geil. Also da Credits an meinen Vater für diese Töne, die ich da gesungen habe. Aber ansonsten, nee, ansonsten hat er sich da tatsächlich rausgehalten. Er hat sich immer interessiert, immer gehört, immer, auch wenn ich Feedback gefordert habe, mir Feedback gegeben, aber würde, glaube ich, nie auf die Idee kommen oder wäre nie auf die Idee gekommen, von selber irgendwie zu sagen, na komm, lass Fadi mal machen.
Und von meiner Seite wollte ich nur mal sagen, Lob an das Album, weil eben als du jetzt kurz Heart of Gold angesungen hast, ich wusste sofort, wie es weitergeht. Und das ist ja schon ungewöhnlich, ne, dass ein Album sich so festsetzt. Ich hätte jetzt, wenn ich singen könnte, aber möchte ich jetzt niemandem zumuten, dann hätte ich jetzt weiter singen können. Und das ist, finde ich, immer ganz schön. Ihr habt aber eigentlich, da würde ich auch gerne nochmal sprechen, lass uns erstmal über den Albumtitel sprechen, weil ich habe nämlich gehört, in deiner Miniserie, die du nicht Podcast nennen möchtest, in der du über das Album sprichst, dass du großen Wert legst auf Albumtitel.
Ja.
Finde ich auch ganz schlimm, wenn die Bands dann, Billy Talent zum Beispiel,
ja,
grandiose Band, 1, 2, 3, und dann, wie hieß es, dann hatten sie plötzlich einen Namen.
Ich bin tatsächlich nach 2 bin ich schon ausgestiegen. Ich fand 1 und 2 richtig, richtig, also ja. 1 ist ein Meilenstein, 2 hat absolute Welthits. Und 3 fand ich dann schon so lame, dass ich mir das Blaue, da kam jetzt nochmal so ein Blaues raus mit so einer Unterwasserwelt auf dem Cover. Das fand ich, das hatte auch noch so 2, 3 Highlights.
Das war der Silence und dann kam aber noch 1.
Ach guck mal, das habe ich mir. Ja, das ist natürlich Meckern auf dem höchsten Niveau, aber wenn man so ein Album rausbringt wie das erste Billy Talent Album, was, dann kannst du eigentlich gleich wieder auflösen, ne? Also kannst du diese Erfolgswelle aussitzen und kannst sagen, okay, das können wir nicht mehr toppen. Das ist ja überhaupt nicht böse gemeint, sondern da ist einfach ja eine gigantische Energie und Leichtigkeit auf diesem Album und dann.
Gibt es vielleicht sogar ein Album, das du dir wirklich nur gekauft hast, weil du dachtest, wow, geiler Albumtitel?
Nee, das nicht. Das tatsächlich nicht. Dafür bin ich zu wählerisch. Es gibt eine kleine Privatanekdote. Es gibt eine einzige CD, die ich mir mal gekauft habe, weil ich sie mir im Laden angehört habe, weil ich das Cover spannend fand. Und ich weiß aber gar nicht mehr warum, weil ich, wenn ich das Cover mir heute anschaue, denke ich, das ist wirklich ein langweiliges, aussageloses Cover. Aber es war, damals begab es sich zu der Zeit, dass man noch in einen großen Plattenladen gefahren ist, um sich mit aktueller Musik zu versorgen, weil das der einzige Weg war, sozusagen. Mhm. Und da bin ich über die New W Congress von Seed gestolpert. Und habe mir dieses Cover angeguckt und habe gesagt, auch dieser Titel, New W Congress, hat mir gar nicht Seed, noch nie gehört, geguckt, aus Berlin, naja, mal reingehört. Und ab Song 3 war das Ding safe und ich dachte, okay, kaufst du dir. Und das ist heute einer der Platten, die ich wahrscheinlich in meinem Leben, keine Ahnung was, in den Top 10 der meistgehörten Alben in meinem Regal, weil das ein hervorragendes Album ist, musikalisch, textlich, von der Produktion her.
Hat sich also gelohnt, nach dem Auge zu entscheiden.
Hat sich gelohnt, ja. Und ansonsten bin ich schon eher der Typ, der nach Bands kauft. Also ich bin, ich höre gerne Neues und das geht natürlich auch durch neue Anbieter, so wie jetzt Streamingdienste, geht das natürlich einfacher, sich neue Sachen anzuhören. Gleichzeitig merke ich, dass ich dadurch mit dem Output Überfluss total überfordert bin. So, ich höre mir gerne neue Sachen an und ich höre mich auch gerne in neue Sachen rein. Und Malte, unser Gitarrist, der ist da wirklich, ey, das ist so ein Musikeimer nach und der kennt alles und jeden und hat jede Platte schon 2-mal gehört. Und auf jeder Fahrt, wo wir irgendwo hinfahren, hat er 10 neue Alben mit. Und da komme ich gefühlt nicht mehr hinterher. So, deshalb bin ich eher so der Typ, der sich dann auf das bisschen, was dann so richtig polarisiert, stürzt und sich da rauszieht. Und Also heutzutage auch weniger denn je würde ich ein Album aufgrund des Titels kaufen. Nee. Aber mir ist es trotzdem wichtig, ja.
Ich habe mal ein paar Titel rausgesucht, wo ich zum einen gern wissen würde, ob du die schon mal gehört hast.
Ja.
Und ob du dann dementsprechend bestätigen könntest, dass was dir der Titel suggeriert, ist auch auf der Platte enthalten.
Wenn ich es denn kenne, ja.
Ich würde mal anfangen mit was, das du definitiv kennst. Außen Top Hits, Innen Geschmack.
Fettes Brot. Ja, top, top. Ja, geiler Titel. Triggert total. Ist, ja, top. 100%. Trifft es auf den Kopf. Geiles Album. Eines der besten deutschsprachigen Hip-Hop-Alben. Und total catchy, witzig. Ja.
Und auch wirklich ein Albumtitel, der einen anspricht, finde ich, ne?
Ja, total. Ja, ja, absolut. Liest man einmal und denkt, hä, habe ich das gerade wirklich gelesen? Ah ja, habe ich wirklich gelesen.
Ja. Ja, für alle, die es vielleicht nicht wissen, weil sie noch ein bisschen jünger sind als wir, das kommt ja von diesem alten Werbeslogan, der für, glaube ich, Plastikgefrierbeutel war, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Toppels
ja.
hießen, außen Toppels, innen Geschmack. Da fällt mir übrigens ein, dass auch du, beziehungsweise dein Name, es gab doch früher diese Werbung, René räumt den Magen auf.
Ja,
Renny. Und das, genau, Renny räumt ja. den Magen auf, genau. Und das war dann bei uns im Freundeskreis immer, Renny räumt den Wagen auf. Also schon so dumme Wortspiele, naja.
Ja, verstehe.
Ja, okay, kein so guter Albumtitel.
Ach nö.
Dann habe ich noch Everybody Else is Doing It, So Why Can't We?
Okay, kenne ich nicht.
Ist von den Cranberries. Finde ich für diese Band schon fast zu rebellisch.
Ja, finde ich, passt nicht zu der Band. Das, also zumindest zu dem Bild, was ich von dieser Band habe. Ich kenne sie durch dieses schreckliche Lied, was zu einer gewissen Zeit überall lief und man sich dem nicht entziehen konnte. Gebe zu, ich fand es von Anfang an nervig. Insofern, ja, die Band hat bei mir einfach kein gutes Standing. Insofern finde ich den Titel an sich witzig, aber würde ich dieser Band nicht zuordnen.
Ja, ne, total irreführend. Dann gibt's was, finde ich jetzt sehr passend. Das Album heißt Wo ist hier?
Wo ist hier?
Das sind die Sterne. Und ich finde, passt zur Band, weil eben stark, ja, philosophisch.
Ja. Und ja, doch, das finde ich auch ganz passend. Da kann man ein bisschen drüber nachdenken. Finde ich schön, dass man es auf viel adaptieren kann, sozusagen.
Ja.
Ja, finde ich einen guten Titel, ja. Auch wenn die Sterne nie mich so wirklich, also so deutsche Schule ist auch an mir vorbeigegangen. Also bewusst wollte ich mich nicht mit großartig auseinandersetzen. Aber klar, also Sterne ist natürlich ein Begriff und haben natürlich auch ihren Platz in der deutschen Musik absolut zu Recht, da wo sie ihn haben. Aber ja, finde ich einen spannenden Titel, ja.
Dann hätte ich noch was, das ist aber, glaube ich, eine Compilation, also kein so ein normales Studioalbum. Und zwar heißt es The Ego Has Landed.
The Ego?
Mhm.
Ja, okay.
Von Robbie Williams.
Ah!
Das ist doch grandios, ist, oder? Für ihn? Also
ja, doch, das, ich hätte jetzt auch gesagt, das ist natürlich total abhängig davon, was für eine Compilation das ist.
Ja, für Cranberries wäre es jetzt ein bisschen.
Aber für Robbie Williams, ja, da hat man natürlich direkt seinen geilen, arroganten Gesichtsausdruck, den er ja auf Knopfdruck hervorzaubern konnte, ich weiß, ob er es noch kann, vor Augen. Ja, das ist ein rundes Ding.
Dann hätte ich noch King for a Day, Fool for a Lifetime.
Ja, Screen Day, ne?
Nee, das ist
Faith No More.
Ja, genau.
Ja.
Finde ich auch einen grandiosen Album.
Ja, total. Ja, King for a Day, gibt es aber auch einen Song von Green Day, oder? King for a Day ist ein Green Day Song auch. Ja, Faith No More, Mike Patton natürlich auf eine Art und Weise genial, die teilweise schon, ich weiß nicht, ob ich dann zu doof war, es zu verstehen oder es mein Horizont irgendwie überschritten hat. Aber ich habe auch mal Mr. Bungle, das Projekt, was nach Faith No More kam, live gesehen. Das war kaum zu greifen. Also auch bestimmt auf eine Art und Weise genial und irgendwo so absurd und so fernab von einem, sagen wir mal, einigermaßen klassischen Musik machen, dass es dann auch mich nicht so richtig bewegt hat. Faith No More dagegen natürlich eine großartige Band, die auch meine Jugendzeit sehr geprägt hat.
Ja, also ich fand auch das letzte Album, ist jetzt auch bestimmt schon wieder 5 Jahre her, würde ich sagen, war auch interessant. Also wirklich interessant, jetzt nicht interessant im Sinne von schlecht, sondern fand ich wirklich interessant. Aber es gehört, glaube ich, oder aus meiner Sicht gehören die zu den Bands, da reicht es nicht, wenn du das Album einmal hörst.
Nee, da muss man sich schon tatsächlich so ein bisschen reinarbeiten, ja, absolut.
Und ich hätte noch den letzten Albumtitel, den du definitiv kennst, Definitely Maybe.
Oh, was ist das denn noch? Ich möchte jetzt irgendwas sagen, aber ich habe Angst, dass ich mich, dass ich mich. Ja, als Oasis, ne?
Ja. Aber ich finde, nichts passt besser. Also ist wie für Oasis geschrieben. Also ist wie.
Das stimmt.
Es ist die Band in zwei Wörtern, finde ich.
Ja, das stimmt. Obwohl ich da auch wirklich, wirklich sagen muss, dass ich Oasis wirklich kacke finde. Das kann ich auch, finde ich keine anderen Worte. Man verzeihe mir und alle Oasis-Fans, bitte. Nehmt es nicht persönlich, es ist eine Geschmackssache, aber ich finde Oasis wirklich, wirklich doof.
Musikalisch also, jetzt, meinst du?
Ja, also ja. Musikalisch und auch dieses ganze Klimbim mit den beiden Brüdern da, sollen die sich einfach mal zusammenreißen. Und also klar, das ist, wer weiß, wie viel es Masches war und wie viel sie sich verkauft haben und wie viel Wirklichkeit da irgendwie hintersteckte. Aber also musikalisch, klar, Wonderwall ist ein Song, den jeder kennt und eine Melodie, die total catchy ist und hat noch zwei andere Songs, aber... Also die haben für mich
auch noch zwei andere Songs.
Ja, aber die haben für mich gefühlt, war das, was sie gemacht haben, hat für mich nicht ausgesehen. Ich habe die mal live gesehen und das war alles wirklich eines der langweiligsten Konzerte aller Zeiten. Also so dahingedrödel und da passiert ja auch nichts. Da steht jeder vor seinem Mikrofon und dann spielen sie ihren Striemel runter und dann geht einer links von der Bühne und der andere rechts. Also das ist irgendwie gefühlt nicht das, was ich mir von Musik erwarte. Da bin ich eher so der Typ, der das Konzert dann nutzen möchte, sei es auf der Bühne oder vor der Bühne, dann im Optimalfall auch da irgendwie eine Verbindung herzustellen und irgendwie ja, den Leuten irgendwas zu geben, also auch von der Bühne runter mit den Leuten eine Connection herzustellen und zu sagen, ey, danke, dass ihr hier seid, geil, wir haben jetzt irgendwie anderthalb Stunden Zeit, lasst uns Vollgas geben.
Das heißt, wenn jetzt einer von deinen Bandkollegen vorschlagen würde, hey, lass uns mal, weil ihr seid ja große Cover-Fans, wenn jetzt jemand kommen würde und würde sagen, hey, lass mal was von Oasis, dann wärst du jetzt eher nicht so... begeistert.
Ja, absolut, absolut. Das aber auch da sind wir bandtechnisch eigentlich relativ safe. Also wir haben über dieses, wir covern sehr gerne, ja, und wir haben dann ja diese Robbie Williams-Version mal gemacht, die uns sowohl Positives wie Negatives eingefahren hat. Ist auch okay, stehen wir zu. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, diesen Song zu spielen. Und live war einfach eine Granate. Und wir haben schon viel gecovert und haben dann jetzt irgendwann nochmal überlegt, dass diese Angels-Nummer dann mal weichen muss und wir aber trotzdem gerne irgendwie was noch haben wollen. Und da haben wir auch ein bisschen diskutiert, aber im Endeffekt ja, sind wir da auch, glaube ich, sehr, sehr auf einer Wellenlinie, dass es da jetzt nicht, also, keine Ahnung, da hätte jetzt keiner, weiß nicht, Scooter vorgeschlagen oder so. Also da wissen wir schon, was wir wollen und da wissen wir auch, was wir.
Wobei das, glaube ich, ganz gut funktionieren würde, Scooter, ne? Mit euren Bläsern könnte man schon.
Ja, bestimmt. Aber es ist dann ja auch so dieses, ich nenne es dann mal sowas wie. Also wir haben natürlich eine gewisse Leichtigkeit und wir haben einen gewissen, hey, lass uns das alles mal nicht so ernst nehmen, Faktor. Gerade auf der Bühne, wo teilweise ja es wild zur Sache gibt und keine Ahnung was. Ich vergesse auch einfach mal eine Textzeile und singe da mal eine Strophe la 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 la. Das ist okay, das gehört einfach dazu. Aber trotzdem versuchen wir es dann doch schon immer nicht, das Konzert dann irgendwie so, ich sag mal jetzt salopp, in irgendwas Lächerliches abdriften zu lassen. Was ich teilweise oder leider vielfach gesehen habe an Bands, mit denen oder die man so im Laufe der seiner ganzen Musikgeschichte, also jetzt gar nicht so im Umfeld von Tequila, sondern auch größere, bekanntere Bands, wo man dann irgendwie dachte, wow, ey, das hättet ihr euch einfach mal sparen können jetzt, so, das reißt hier gerade irgendwie ein großes Loch rein.
Coverversion meinst du, oder?
Ja, Coverversion oder auch was man auf der Bühne sagt und macht, das finde ich einfach mega wichtig. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der seine Ansagen vorschreibt und lass mich da auch leiten vom Flow des Abends, absolut, und auch vom Publikum. Aber ja, man es gibt, glaube ich, es gibt Bands, die sich machen sich dann gefühlt nicht ganz so viele Gedanken drüber, dass sie auf einer Bühne stehen vielleicht und nehmen das dann alles ein bisschen sehr salopp. Und also ich finde zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, besoffene Musiker auf der Bühne, wenn man ein Konzert guckt und man sieht, okay, der ist jetzt wirklich besoffen. Ja, also das ist so ein Ding, das finde ich irgendwie uncool. So klar, es gibt Musiker und Bands, die sind da so in diesem Alkoholkreis drinne, dass es deren Show oder deren Performance keinen Abbruch tut, wenn sie vor dem Konzert 20 Bier trinken und dann auf die Bühne torkeln. Und klar, gibt es auch dann vielleicht ein, zwei Bands, so deren Markenzeichen es ist, aber nicht falsch verstehen, wir sind jetzt da keine Kinder von Traurigkeit und bei uns wird auch mal ein Bierchen oder ein Schnäpschen getrunken, aber ich finde es immer irgendwie doof, wenn ich auf ein Konzert gehe, Geld bezahle, oder das Geld ist mir gar nicht das Wichtigste, sondern irgendwie mich darauf freue, einen guten Abend zu erleben und eine Band zu sehen, auf die ich mich freue und die Songs zu erleben, die ich gerne mag. Und dann kriegt man raus, okay, der Sänger kriegt es gar nicht mehr hin, weil der so voll ist, dass er sich an seinem Mikroständer festhält und singt alles eine Oktave tiefer. Also das sind so, ja, das finde ich irgendwie leider uncool. Und da gibt's leider, glaube ich, eher bei größeren Bands dann eher so ein Ego-Macho-Gehabe vielleicht, wo man sagt, ey, jetzt kann ich mir alles erlauben. Da bin ich leider kein großer Fan von. Und das finde ich immer wichtig, dass die Bands sich bewusst darüber sind, dass sie auf einer Bühne stehen und eine Plattform haben und die Leute, die vor der Bühne stehen, den Leuten, die zuhören, die sie angucken, die sie wahrnehmen. Und dazu zählt für mich auch, was eine Band auf einer Bühne sagt und macht und auch, was sie covert. Es wäre nicht lustig, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung was, irgendeine Deutsch-Punk-Band einen bösen Onkel-Song covert, weil sie es witzig finden. Das ist nicht witzig.
Nee, hat man ja auch gemerkt, dass es nicht witzig ist, als eine ganz bekannte Band gemeint hat, sie müsste andere Songs covern.
Genau, das ist einfach scheiße.
Ja. Nee, kann ich dir vollkommen zustimmen. Ich würde jetzt gerne dazu noch zwei Sachen sagen, weil du einmal Ansagen angesprochen hast. Würde ich jetzt auch gerne mal einen Tipp rausgeben an junge Bands, auch wenn ich selbst keine Bands habe. Schreibt euch nicht die Ansagen, bevor ihr das Konzert gespielt habt. Sowas habe ich mal erlebt beim Summer Breeze. Da haben wir Backstage dann zugespielt bekommen, so eine Liste von der Band, also so ein Aufschrieb. Und da hatte sich die Sängerin schon aufgeschrieben, wow, das ist der coolste Tag in unserem Leben. Wir hätten nie gedacht, dass ihr so abgeht. Oh. Und ich dachte mir nur so, irgendwie. Ja gut, das ja, ist süß, irgendwie auch traurig, aber irgendwie hat auch... Ja, ein bisschen unprofessionell. Ja. Und zum Thema besoffen. Ich sage jetzt mal die Band und ich sage nicht, wer es war, aber jeder wird es wissen. Megadeth war das.
Aha,
und
ja.
Das war wirklich traurig. Also es war echt schon, also das ist dann wirklich auch tragisch im Sinne von, du siehst ja dann, da hat jetzt jemand nicht ein, zwei über den Durst getrunken, sondern da hat jemand ein Problem. Und ich hatte wirklich große Bedenken bei Ozzy Osbourne, dessen letzte Tour war ja irgendwie angekündigt worden als wirklich seine letzte Tour, die es ja dann zum Glück und hoffentlich dann doch irgendwie nicht ist. Und ich hatte ganz große Bedenken, dass der jetzt zwar nicht besoffen auf die Bühne kommt oder sonst irgendwie durch Substanzen beeinträchtigt, aber dass der einfach zu alt ist. Und das hat mich wirklich umgehauen, dass es eben überhaupt nicht so war. Und das finde ich dann, da unterscheidet sich wahrscheinlich dann doch ein richtiger Star von einem, also er konnte das sehr gut einschätzen, dass er das noch kann. Ja. Und er wusste auch ganz genau, dass er sich gute Musiker an die Seite stellen muss, damit das auch wirkt. Und das fand ich sehr beeindruckend. Aber das ist wirklich auch sehr enttäuschend, wenn die dann nicht singen können und so.
Ja, total. Also das ist, wie gesagt, also wir sind da, das klingt jetzt so, als wenn wir da irgendwie die Band, die da irgendwie komplett straight edge ist, das sind wir auf gar keinen Fall. Es gibt auch wir trinken ein Schnäpschen zusammen, bevor wir auf die Bühne gehen und auf der Bühne wird dann auch nebenbei so ein Bierchen weggeschlürft, so schmeckt einfach gut und ist ja auch irgendwie nett. Aber besoffen spielen ist...
Nicht gut.
Das ist nicht cool. Das kommt auch mal vor. Ne? Also es klingt jetzt auch so, es gab auch Konzerte, wo man dann im Laufe des Konzertes, also ich erinnere mich da an einen Tourabschluss, den wir gespielt haben, wo auch die Gegebenheiten des Auftritts im Endeffekt nicht so schön waren und das war alles, es war ein anstrengender Tag, es war ein schwieriger Tag und es war der Tourabschluss, wir waren wirklich alle durch und da ist das Ende des Konzertes, da war auf der Bühne keiner mehr nüchtern. So, da. Mhm. Das passiert auch, um Gottes Willen. Also man soll das ja alles nicht so ernst nehmen. Aber ja, ich finde tendenziell, gerade dann bei größeren Bands, wo dann auch ein Ticket heutzutage viel Geld kostet, sollte man da vielleicht versuchen, ein bisschen mehr sich drauf zu konzentrieren oder ein bisschen mehr Wertschätzung seinem Publikum gegenüber zu bringen.
Hat schon mal jemand von euch was gecovert?
Nee, ich glaube nicht. Also zumindest ist es nie an uns rangetragen worden.
Also mit diesem Angels von Robbie Williams habt ihr euch ja relativ einfach gemacht, weil ich glaube, also deswegen verstehe ich es auch nicht, weil du gesagt hast, negative Stimmen. Ich glaube, ganz ehrlich, an dem Song kann man doch aber eigentlich nichts kaputt machen. Ich finde eure Version grandios.
Ja, aber das ist genauso dieses Thema, wo dann Leute vielleicht genau das, was ich gerade angesprochen habe, sich irgendwie gedacht haben, wow, die waren irgendwie gar nicht so schlecht und jetzt spielen die diesen Song, irgendwie so ein Radiopop. Käse. Also ich habe Bilder vom Kopf, im Kopf vor Augen heißt es, wo wir ein Konzert gespielt haben.
Wo das Brett ist.
wo wirklich ein junger Mann im Publikum stand und ich habe Angels dann immer relativ theatralisch angesagt zum Anfang und habe gesagt, ey, liebe Leute, irgendwie, das ist ein geiler Song. Lasst euch einfach drauf ein. Geht mit, sozusagen. Und dann habe ich ihn beobachtet, als wir dann anfingen, den Song zu spielen, dann hob er die Hand und streckte den Mittelfinger aus und dieser Song ging live bei uns, ich würde sagen, locker 10 Minuten, weil das so der Abschluss war. Und dann wurde, da haben wir nochmal die Band vorgestellt und ein paar Sachen. Und der hat wirklich bis zum allerletzten Ton hat der mir den Mittelfinger ins Gesicht gehalten. Das fand ich dann auch schon wieder cool auf eine Art und
Ja,
Weise.
deswegen lache ich auch. Und das ist dann wirklich
Ja.
cool. Er hat es durchgezogen.
Hat er durchgezogen, ja. Hat wahrscheinlich gedacht, als er gemerkt hat, wie lange dieses Ding geht, hat er es wahrscheinlich bereut und am nächsten Tag konnte er seinen Arm nicht mehr bewegen vor Muskelkater. Aber ja, hat er durchgezogen.
Ja, cool. Also würdest du sagen, ist das deine liebste Coverversion in eurem Repertoire oder hast du so ein Favorite?
Oh, das ist ganz schwer, weil sie alle so unterschiedlich sind. Also wir haben ja, um da die Eigenwerbung auf uns mal zu lenken, wir haben auch einen wunderschönen Weihnachtssong. Da haben wir All to the World gecovert. Im Original ist es von den Vandals. Und da gab es eine fantastische Version von No Doubt, die wir uns als Vorbild genommen haben. Das finde ich eine wunderschöne Version, was einfach ein unfassbar geiler Song ist. Also Angels finde ich als recordete Version nicht die beste. Hat mir aber live am meisten Spaß gemacht. So, das kann ich auf jeden Fall sagen. Wir haben auch eine Beatsteaks-Version gemacht von einem Beatsteaks-Song, Summer von den Beatsteaks. Der hat auch live sehr viel Spaß gemacht.
Wobei, das stelle ich mir jetzt schon wieder tricky vor, weil da ist es ja mittlerweile schon so, wenn die anspielen, also die müssen ja nichts sagen, dann krölt ja schon die Menge Beatsteaks.
Ja,
Das ist
und
ja
das
schon
war sehr lustig.
automatisch.
Kann ich eine ganz lustige aus dem Nähkästchen plaudern, als wir Beatsteaks-Support machen durften? Standen wir auf der Bühne, hatten diesen Song. Wir hatten den schon veröffentlicht, auch in Kooperation sozusagen mit den Beatsteaks. Die haben uns natürlich ihr Okay gegeben, wir würden nie was veröffentlichen, wo wir nicht das Okay haben sozusagen. Und standen dann in der Bühne, auf der Bühne und haben unser Set gespielt und irgendwie war der Song gar nicht in der Liste und irgendwer kam dann live spontan auf die Idee, lass uns doch diesen Song spielen. Also eine Beatsteaks-Coverversion im Vorprogramm der Beatsteaks.
Richtig gute
Und
Idee.
ja, und dann war es aber so, das kam auch gut an. Also die Leute fanden es wirklich gut, haben wir sehr viel positives Feedback gekriegt. Das Lustige war nur, dass in dem Moment, wo wir mit diesem Song angefangen haben und gerade diesen Part gespielt haben, diesen Anfang, der war bei uns nicht ganz so hart von der Gitarre her. Also es war eher ein so ein bisschen angeschaffelt, Reggae-mäßig, ist der Schlagzeuger, Thomas, gerade draußen am Club langgelaufen und hat gedacht, was stimmt hier gerade nicht? Bin ich zu spät? Habe ich irgendwas verpasst? Und das war im Nachhinein eine sehr lustige Anekdote, dass wir da für kurze Verwirrung gesorgt haben, indem wir diesen Song gespielt haben.
Aber die haben jetzt nicht dann Beatsteaks in der passenden
Doch,
Pause?
natürlich.
Doch,
Doch,
weil
absolut. Ja,
würde ja auch nicht
sofort.
passen. Also Tequila and the Sunrise Gang passt ja da rein
Ja,
rhythmisch gar nicht rein, ne?
genau. Also das kam auch sofort. Aber die Leute fanden es gut. Das war so ein kleiner Feldversuch, sozusagen zu gucken, ey, wie reagiert das Beatsteaks? Ich glaube, da hatten wir den noch gar nicht veröffentlicht. So. Wie reagiert das wirklich das Beatsteaks-Publikum, das aufs Konzert der Beatsteaks, auf die Beatsteaks wartet, auf eine Beatsteaks-Coverversion? Und ja, doch haben wir gutes Feedback für gekriegt. Da gab es keinen Mittelfinger.
Wie geht man denn da auf so eine Band zu? Also, wenn man was covern möchte, sagt man dann, also im Prinzip kannst du ja nur die Schiene fahren, wir finden euren Songs. Also, du musst ja irgendeine Begründung liefern, warum du jetzt denkst, dass du den Song jetzt auch nochmal bringen musst.
Ja, im Prinzip überzeugt man da wahrscheinlich mit Taten. Also wir haben es bisher immer so gemacht, dass wir den Song direkt recorded haben
Ah, okay.
und dann dem Autor zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, guck mal, ist das cool für dich? Da haben wir bei den Beatsteaks, also da einen kleinen Exkurs zu machen, es ist ein Unterschied zwischen einer Coverversion und einer Neuinterpretation. Also der Grund, warum diese Schrottband damals dieses Schrottalbum aufnehmen konnte, du weißt, über was wir sprechen, war, dass sie die Songs eins zu eins gecovert haben. Und dann kannst du alles spielen, was du willst, weil dann dementsprechend auch die GEMA-Abrechnung und alles dann dem Ursprungs- oder dem Urheber zugute kommt. Wenn man eine Neuinterpretation macht, zu sagen, zum Beispiel, man macht ein Video dazu, das ist eine neue Interpretation, oder man lässt ein Part weg oder man baut ein bisschen was um, dann brauchst du halt die Genehmigung vom Urheber. Und das haben wir bei Beatsteaks, haben wir das halt gemacht, haben wir halt ein bisschen umgebaut, ein bisschen umstrukturiert. Da haben wir dann einfach eine Mail hingeschrieben, tatsächlich. Haben da ja einen Kontakt hingehabt und haben da einfach eine Mail hingeschrieben und haben gesagt, ey, ist das cool für euch, dass wir das machen? Und dann, jo, machen wir. So, und da gibt's aber auch Beispiele. Also wir haben weitere Cover-Songs gehabt und weiterhin im Programm, die wir auch aufgenommen haben, die wir dem Urheber zur Verfügung gestellt haben, weil wir sie verändert haben, wo der Urheber gesagt hat, nö, dürft ihr nicht. Und dann darfst du es halt nicht.
Muss ja auch nicht
Das merkt
immer.
das aber keiner.
Ich wollte jetzt gerade auch nicht sagen, weil du ich wollte jetzt gerade so drüber reden, dass du gesagt hast, die haben wir aber trotzdem im Programm. Naja, gut. Da müsste man vielleicht mal zu einem Konzert von euch gehen, um das aufzudecken und sich das mal anhören. Ja. Aber die Beatsteaks hatten mal eine coole Aktion, weiß ich. Also es geht auch so ein bisschen in die Richtung Cover, und zwar mit Milk and Honey. Als sie diesen Song oder bevor sie diesen Song veröffentlicht haben, haben sie die Noten rausgegeben und haben Bands diesen Song interpretieren lassen und haben dann im Nachhinein zugegeben, dass sie ein bisschen auch Bedenken hatten, oh, was denn jetzt eigentlich, wenn einer ins... Also wenn einer jetzt eine Version davon macht, die dann im Endeffekt besser ist als unsere.
Ich glaube, das wird nie passieren. Also ich habe tatsächlich lustigerweise gerade sowas selber mitmachen dürfen für unseren lieben Freund Tim Van Tol, der ja auch bei I'll Be Gone das Feature macht. Mhm. Der hat das auch gemacht. Der hat mit seiner letzten Single Better Days die gleiche Aktion gemacht. Das wird nicht passieren. Also ich glaube allein schon, weil, nee, also ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Und ich glaube, wenn das so sein sollte, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, ja, okay, jetzt gibt es die Originalversion von den Beatles, von Tim Van Tol, und diese Version gefällt mir auch gut. Das sind so unterschiedliche Songs, und keiner kann so einen Song so zusammenbauen, spielen und singen wie die Beatsteaks.
Mhm, stimmt.
Also ich glaube, das passiert nicht. Ich hätte eher Angst bei uns, dass keiner mitmacht. Sagen, hier sind unsere Akkorde, hier ist der Text, wie könnte das klingen, und da kriegt man so ein Video.
Genau. So, oh, wow, das ist ein ganz armseliges dann. So Gitarrenanfänger.
Ja, genau. Den zweiten Akkord kann ich noch nicht.
Ja, genau. Das wäre richtig unangenehm. Und die hatten ja damals auch wirklich vorausgesetzt, dass man Noten lesen kann. Also ich habe mir da damals auch Hilfe gesucht. Ich hätte da nie was eingeschickt. Aber mich hat es auch interessiert, weil du hast ja dann erst erfahren, wie klingt denn dieser Song? Das heißt, du hattest je nach deinen Fähigkeiten zumindest die Möglichkeit zu wissen, was jetzt in 2 Wochen rauskommt. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee.
Ja, absolut. Ja, total. Also wenn man da die Community hat, wo man weiß, die machen. Also bei Tim Van Tol war es witzig auch so, da habe ich keine Noten gekriegt, sondern wirklich nur Text- und Akkordfolge. Und dann konnte ich mir selber ausdenken, wie lange wird welcher Akkord gespielt, wie ist die Strophenmelodie, wie ist die Refrainmelodie. Und das ist schon witzig, dann da seine Version zu machen, sich Gedanken drüber zu machen, also quasi im Prinzip einen Song zu schreiben anhand von Akkorden und Text und dann das Original oder das zu hören, was sich der Künstler beim Schreiben hat einfallen lassen. Das war eine witzige Aktion, ja. Vielleicht machen wir es auch irgendwann mal.
Hast du noch so einen Wunsch-Cover-Song, wo du sagst, irgendwann nehmen wir uns den nochmal vor?
Also es gibt da so eine ganze Liste tatsächlich an Coversongs, die wir so in petto haben, weil wir immer Bock drauf haben. Aber auch so ein Wunschkandidaten, ach nö, ich glaube nicht. Nö, also fällt mir spontan nichts ein. Es ist eine ganze Liste an Songs, wo man sagt, die wären irgendwie cool, und gleichzeitig ist es auch so ganz oft so, dass ich so ein Typ bin, der von vielen, vielen Songs, die auf dieser Coverliste stehen, einen bestimmten Part gut finden und sagen würde, den Part würde ich irgendwie ganz gerne mal spielen, aber alles andere ist mir eigentlich scheißegal. Deshalb, vielleicht gibt es irgendwann mal ein großes Cover-Medley, so kurz bevor wir dann wirklich das letzte Mal auf die Bühne gehen und sagen, so, wir machen jetzt hier mal einen Strich drunter, dann gibt es vielleicht nochmal das große Cover-Medley, um zu sagen, ey, guck mal, das sind alle Songs, die wir gerne mal gespielt haben.
Sowas finde ich großartig. Das gab es bei Neo Magazin Royal, als Böhmermann mit Denmann.
A History of Rap.
Ja, genau.
Ja, das ist ganz
und stark, das war wirklich, also genau das, was es sein sollte, eine History of Rap war es ja auch. Du bist wirklich so in deinem Kopf nochmal diese ganzen tollen Alben durchgegangen. Das war echt cool. Ich finde sowas eigentlich ganz gut. So ein Medley ist doch immer eine gute Sache. Jetzt vielleicht, keine Ahnung, ob es nächstes, wir gehen einfach mal davon aus, dass nächstes Jahr alles, was Konzerte spielen angeht und Festivals und zusammenfeiern und singen, dass das alles wieder langsam in geregelte Bahnen kommt. Für euch wäre es gut, weil ihr nächstes Jahr 20 Jahre alt werdet als Band. Ja. Plant man da jetzt optimistisch oder denkt man eher so, nee, warte mal erstmal ab?
Ja, also grundsätzlich planen wir gerade eher, warten wir mal ab, weil die glaube ich, die Auswirkungen der aktuellen Situation auf uns als Band, als private Personen und auf die Kunst- und Kulturszene einfach jetzt schon so immens sind und immer weiter sich ins Negative entwickeln sozusagen. Ja, das wäre, also ich glaube, wer jetzt irgendwie, also wir haben halt im April ist, glaube ich, das Datum, irgendwann in den 10. April, ich müsste es nachgucken. Ich glaube, irgendwie sowas wie 14. April war unser allererster Auftritt. Das heißt, jetzt, ich glaube, gefühlt, wer jetzt für den April ein Konzert, ein Festival oder sonst was plant, baut schon arg auf Sand. Und Ich will ja nicht pessimistischer klingen, als es sein muss, aber ja, wir kriegen es ja alle mit und jeder, der sich so ein bisschen in dieser Kunst- und Kulturszene bewegt oder informiert, sieht ja auch, dass da einfach nichts passiert. Auch, glaube ich, keiner die Auswirkungen dieser ganzen Stilllegung gerade abschätzen kann. Also wie viele Leute da tatsächlich ihre berufliche Existenz da gerade auf dem Spiel steht. Also wir haben es schon mitbekommen, dass aus unserem engen Kreis Leute ihren Musikbusiness-Job sozusagen aufgeben mussten, weil sie sagen, okay, das kriege ich nicht hin. Meine Dienstleistung ist abhängig davon, dass Kunst und Kultur stattfinden kann. Sie findet nicht statt. Ich werde nicht unterstützt von nix, egal. Dann muss ich es lassen. So, und ich glaube da, ja, um da jetzt nicht die Stimmung runterzuziehen, weil ja auch jeder einfach keinen Bock mehr hat, über dieses Thema zu sprechen und sich Gedanken zu machen. Aber ich glaube leider, wir werden uns da noch eine ganze Zeit mit beschäftigen müssen. Und ich glaube, dass Kunst und Kultur in dem Rahmen, wie wir es auch als Tequila and the Sunrise Gang machen und wollen, also mit anfassen und schwitzen, und aneinander reiben, das wird noch eine ganze Zeit dauern, bis das wieder funktioniert. Und deshalb ja, sind wir da leider. Ja, ja,
nee, red ruhig weiter.
Nee, ich glaube einfach nur, dass wir da deshalb mit der Planung für unser 20-Jähriges uns wahrscheinlich auf das 21-Jährige stürzen.
Lass uns mal jetzt das Jubiläum komplett von dieser Situation und von dem Zeitpunkt lösen. Was wäre denn so deine absolute Wunschvorstellung? Was wird passieren, wenn du zum ersten Mal wieder mit der Band auf die Bühne gehen kannst?
Das ist natürlich also. Die absolute Wunschvorstellung ist natürlich, dass es keine Abstands- und Hygieneriegel mehr bedarf. Und ich glaube, was mir noch viel wichtiger oder was damit reinspielt, ist, dass man nicht gehemmt ist. Also das ist so ein Punkt, vor dem ich so ein bisschen Unsicherheit habe, dass ich nicht weiß, selbst wenn das wieder alles losgeht und man sagt, ja, und keine Ahnung, was jeder ist geimpft und wie auch immer, dass man trotzdem merkt, dass man selber und auch das Publikum sich erstmal wieder dran gewöhnen muss, an die Situation zu sagen, ey, wir haben jetzt, keine Ahnung, was so lange Zeit Abstand gehalten und man hat sich nicht die Hand gegeben, man hat sich nicht in den Arm genommen und ganz zu schweige dann davon hat man irgendwie auf Konzerten geschwitzt und ja, sich gegenseitig rumgeschubst. Dass das nicht passiert, dass es da so eine Hemmschwelle gibt, zu sagen, oh, das müssen wir jetzt erstmal wieder lernen, da müssen wir uns erstmal wieder dran gewöhnen, sondern dass die Leute schon sagen, ja, ein Glück, können wir das jetzt wieder, scheiße, dass es eine Zeit lang nicht ging, aber auf geht's. Und dann einfach nur ein gutes Gefühl den Leuten vermitteln zu können und sich selber irgendwie wieder, ja, musikalisch da, ich sag jetzt mal ganz übertrieben, musikalisch sich zu spüren.
Ich glaube, da merkt man jetzt gerade, dass du doch so ein kleiner Pessimist bist. Ich glaube, da machst du dir vollkommen unnötig Gedanken. Sobald ihr loslegen werdet, ich bin mir ziemlich sicher, wenn da unten die Fans stehen oder da vorne, nicht unten unbedingt, und die Band legt los, dann, ich krieg das ja jetzt schon teilweise, wenn du irgendwie Videos anschaust von alten Live-Aufnahmen oder sonst irgendwas, die Musik reißt dich mit, dann vergisst du das. Ich glaube schon.
Ich hoffe das, ja. Also Daumen gedrückt. Wir hoffen ja, dass es irgendwann wird es ja zu diesem Zeitpunkt mal kommen. Also es wird ja irgendwann wird es ja wieder Konzerte geben, ob von uns oder von anderen Leuten und auch dann wieder im normalen Rahmen. Und dann, ja, einfach Daumen gedrückt, dass ich da ein bisschen zu pessimistisch bin, ja.
Richtig, Daumen gedrückt. Und außerdem, euer Album ist ja, wie ich es bezeichnet habe, ein Festival für zu Hause. Da kann man jetzt noch ein bisschen gut Zeit damit überbrücken, weil das wirklich ein sehr vereinendes Album ist. Man fühlt sich irgendwie nicht so allein, wenn man das hört, finde ich.
Das ist ein schönes Kompliment. Vielen Dank.
Ja, gern geschehen. Dann hoffe ich, dass wir uns bald vielleicht auch mal sehen können, live. Nächstes Jahr, ja. Schön wär's.
Ja, Daumen gedrückt.
Vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei dem Podcast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich meinen Senf zu deinen Fragen abgeben durfte.